Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Saskia Esken ist gewählt mit 75,9%. Norbert Walter Borjans ist gewählt mit 89,2%.
Jetzt sind sie also auch beide offiziell gewählt zur neuen Doppelspitze der SPD. Und so konnte sie dann um 14.54 Uhr heute auch ganz offiziell beginnen. Die neue Zeit, mit der die SPD in ihrem Parteitagsmotto wirbt. Aber wohin diese neue Zeit die Sozialdemokraten eigentlich führt? Scharf nach links, aus der Großen Koalition sogar. Das soll auf dem Parteitag jetzt debattiert werden. Auch wenn die große Revolution, das schnelle Raus aus der GroKo, ja schon im Vorfeld wieder abgeblasen wurde. Wir schalten gleich live zum SPD-Parteitag. Freitag nach Berlin. Nach 14 Jahren im Amt hat es für die Kanzlerin heute eine ganz besondere Premiere gegeben. Sie war zum ersten Mal in Auschwitz. Die Innenminister von Bund und Ländern, die haben sich auf ihrem Herbsttreffen heute durch eine ziemlich lange Liste von Themen gearbeitet und auch schon in den letzten beiden Tagen. Und sie sind sich einig, sie wollen geschlossen gegen Rechts und gegen Gewalt in Stadien vorgehen. Auch dazu gleich mehr. Und im Anschluss geht's in der Sendung Hintergrund um den Irak. Dort wachsen die Proteste gegen die iranische Vorherrschaft. Zu den Informationen am Abend begrüßt sie Sarah Zerback. Endlich mal ein Zeichen des Aufbruchs senden nach den vielen Einbrüchen, den mageren Umfrage- und Wahlergebnissen und das mit doppelter Power. Also zum ersten Mal mit einem neuen Duo an der Spitze. So der Plan der SPD, das Signal, das von diesem Parteitag ausgehen soll, der heute in Berlin gestartet ist. Ob die Erneuerung aber in der Regierung oder auf der Oppositionsbank gelingen soll, da sind sich die Sozialdemokraten alles andere als einig. Wie unterm Brennglas sichtbar wurde das auch am Schwenk der frisch gewählten Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Nach No GroKo klingt das bei beiden ja nicht mehr. Martin Zagatta live für uns in Berlin auf dem Parteitag. Am Nachmittag, da wurden beide ja jetzt ganz offiziell an die Spitze der Partei gewählt, mit guten Ergebnissen. Der eine mehr, die andere weniger. Der Vertrauensvorschuss, der ist da schon recht ungleich verteilt, oder? Woran liegt's?
Ja, der ist etwas ungleich verteilt, dass Norbert Walter Borjans so relativ wenige Gegenstimmen bekommen hat im Vergleich bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden. Das dürfte mit seiner Bewerbungsrede heute zu tun gehabt haben. Die war nicht unbedingt mitreißend, in der hat er auch viel von Kompromissen gesprochen. Mit Blick auf die Große Koalition aber, da sagt er, diese Kompromisse müssten auch vertretbar sein und sie dürften nicht verwischen, wofür die SPD stehe.
Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg. Und das gilt auch, machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht irgendwo umschiffen wollen, dann gilt es auch für die Schuldenbremse.
Also auch ein Angriff auf die Finanzpolitik der Regierung. Die SPD solle einen Linksschwenk vornehmen, hat er gesagt. Und dafür hat er dann mit Abstand den meisten Beifall auf diesem ganzen Parteitag überhaupt bekommen. Saskia Esken hat deutlich mehr Nein-Stimmen hinnehmen müssen, offenbar von den Delegierten, die ihr immer noch verübeln, dass insbesondere sie die Erwartungen jetzt nicht erfüllt, die sie bei GroKo-Gegnern geweckt hat. Dafür musste sie sich heute auch verteidigen.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ja, jetzt gibt's also doch kein GroKo aus an Nikolaus. Das hören wir da raus. An der Stelle wurde der Leitantrag schon im Vorfeld erheblich entschärft. Sie sagen es, eine deutlich linke Handschrift trägt er aber dennoch. Worüber stimmen denn die Delegierten da in den nächsten Minuten ab?
Ja, also inhaltlich wird jetzt gefordert in diesem Antrag, der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden, aber jetzt nur perspektivisch, also keine Bedingung mehr für einen GroKo-Ausstieg. Das Klimapaket soll verschärft werden und die SPD fordert Investitionen von 45 Milliarden im Jahr. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, statt Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages, so wie das vorher gefordert wurde, soll es jetzt nur Nachbesserungen geben, so nennt man das, in weiteren Gesprächen mit der Union. Und für Partei Linke, wie für Hilde Mattheis, ist das ein Riesenfehler.
Wir können nicht weiter so machen. Wir müssen raus aus dieser Großen Koalition. Warum sollten wir einen schleichenden Tod hinnehmen? Diese SPD will wieder stark werden für andere Bündnisse.
Also ganz abgeblasen ist jetzt dieser Antrag noch nicht, doch umgehend oder schnell raus aus der Koalition, dafür wird sich aller Voraussicht nach keine Mehrheit finden bei diesem Parteitag. So sieht das jedenfalls im Moment aus, kurz vor der Abstimmung, wenn es da nicht noch eine riesengroße Überraschung gibt. Doch alles deutet eben im Moment darauf hin, dass die Delegierten da dem von der SPD-Führung vorgegebenen Kurs folgen. Das heißt also weiter verhandeln mit der Union.
Martin Zagatta live vom Parteitag der SPD in Berlin. Besten Dank dafür. Und wir haben es gehört, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjan sind jetzt also auch offiziell an der Spitze der Partei als Nachfolger von Andrea Nahles. Wie deren Rückgriff auf alte sozialdemokratische Werte, deren Linksschwenk auch bei den Delegierten ankommt, Frank Kappelan jetzt mit Reaktionen auf das künftige Führungsteam der SPD.
Eine Delegierte bringt es schnell auf den Punkt. War es nicht auch das neue Führungsduo, das sich für eine verkleinerte Parteispitze ausgesprochen hatte? 3 statt 6 Vize, das war die Devise von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Doch jetzt kommt alles ganz anders. Gerade mal ein Posten wird gestrichen.
Nun ist von der Zahl 3 abgerückt auf die Zahl 5 gekommen. Das ist mal wieder ein sehr typischer sozialdemokratischer Kompromiss.
Eine Kampfkandidatur zwischen Hubertus Heil und Kevin Kühnert wird damit abgewendet. Der Arbeitsminister gegen den Juso-Chef, der GroKo-Mann gegen den GroKo-Gegner. Das hätte schiefgehen können. Davon ist Karl Lauterbach überzeugt.
Na, wir haben ja jetzt sowieso eine sehr konfliktbeladene Situation. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht spalten, dass wir nicht gegeneinander stehen. Und also mit 3 hätte es eine Kampfabstimmung zwischen Kühnert und Hubertus Heil gegeben. Das hätte Hubertus Heil sicher verloren.
Am Ende haben sich die mächtigen Landesverbände durchgesetzt. Die drohende Niederlage wollten Hubertus Heils Niedersachsen auf keinen Fall riskieren. Um die Aktion zu kaschieren, kommen nun gleich 2 Stellvertreter obendrauf. Serpil Midyatli, Landeschefin aus Schleswig-Holstein, gehört jetzt mit zum Team Clara Geiwitz, im Vorsitzendenrennen unterlegene Co-Kandidatin von Olaf Scholz. Sie kommt aus Brandenburg, wird eingebunden. Ebenso die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Damit ist auch der Frauenquote Genüge getan, meint Kevin Kühnert.
Das ist ein Zugeständnis an Vielfalt, das ist ein Zugeständnis an den Paritätsgedanken. Vor allem, und das ist für mich wirklich der wichtigste Punkt, bildet es die Kräfteverhältnisse damit dann wieder korrekt ab am Ende. Und das ist für mich der entscheidende Punkt hier auf diesem Parteitag.
Vielfalt und Einfluss eines Regierungsvertreters. Hubertus Heil macht am Nachmittag keinen Hehl daraus, dass er diesen in der neuen SPD-Spitze geltend machen möchte. Der Arbeitsminister kämpft für den Erhalt der Großen Koalition.
Und wir waren mutig. Es wäre idiotisch, aus der Koalition jetzt auszutreten, ohne die Grundrente durchgesetzt zu haben. Die Menschen erwarten, dass wir das schaffen, liebe Genossinnen und Genossen.
Unterstützt wird er von Franziska Giffey. Die will sich morgen lediglich in den Parteivorstand wählen lassen. Mancher hätte sie auch als Stellvertreterin des neuen Duos ganz gern gesehen. Auch die Familienministerin warnt davor, das Bündnis mit der Union aufs Spiel zu setzen.
Ich finde wichtig, dass die SPD für eine verlässliche und stabile Regierung steht. Und dass sie das auch gerade im nächsten Jahr, wo Deutschland ja so eine große, auch internationale Verantwortung hat, dass wir da ganz klar sind.
Die neue Parteispitze bildet eine gespaltene Partei ab. GroKo-Gegner und GroKo-Befürworter. Wäre es nicht ehrlicher gewesen, gleich für klare Verhältnisse zu sorgen? Karl Lauterbach schüttelt den Kopf.
Zwischen Ehrlichkeit und Dummheit ist oft nur millimeterweit Platz. Die Niederlage von Olaf Scholz hat schon das Regierungslager bei uns geschwächt, will man sagen. Also ich sag's mal so, Olaf Scholz ist aus dieser Niederlage nicht gestärkt herausgegangen. Wenn man das abstreiten würde, dann würde man tatsächlich sehr unehrlich sein.
Reaktionen auf die neue SPD-Spitze auf dem Parteitag in Berlin waren das, zusammengefasst von Frank Kappelan. Und der Parteitag, der geht noch bis Sonntag. Bis dahin stehen noch weitere Wahlen an und dann debattiert die Partei außerdem ihre sozialpolitische Neuaufstellung. 18.18 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Der Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten ist schon längst zum Politikum geworden. Inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft, ob das tatsächlich ein Auftragsmord war, welche Rolle die russische Regierung dabei gespielt hat. Um zu verhindern, dass der mutmaßliche Auftragskiller aussagen könnte, plant Russland offenbar, den Mann zu töten. Aktuelle Informationen hat Michael Götschenberg.
Der mutmaßliche russische Auftragskiller Vadim S. ist vor einigen Tagen in eine andere Haftanstalt verlegt worden. Grund dafür ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein Hinweis, den der Bundesnachrichtendienst erhalten hatte. Demnach sei damit zu rechnen, dass der mutmaßliche Mörder aus dem kleinen Tiergarten in Berlin in der Haft gezielt getötet werden könnte. Und zwar auf Betreiben von eben der staatlichen Stelle in Russland, die ihn als Killer beauftragt haben soll. Aus Sorge, Vadim S. könnte am Ende doch auspacken und seinen Auftraggeber preisgeben, wolle Moskau ihn aus dem Weg räumen. Sicherlich kein einfaches Unterfangen in Haft, aber dennoch möglich. Der Hinweis wurde zumindest als so glaubwürdig eingestuft, dass die Ermittler sich allein schon vorsorglich entschieden, Vadim S. in eine andere, nun geheim gehaltene Haftanstalt zu verlegen. Vadim S. soll im August im kleinen Tiergarten in Berlin einen Georgier erschossen haben. Der Fall ist mittlerweile zum Politikum geworden. Am Mittwoch hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Grund sind mehrere Indizien, wonach Vadim S. von Russland beauftragt worden sein könnte. Aus Protest hatte Deutschland zwei Geheimdienstmitarbeiter an der russischen Botschaft in Berlin ausgewiesen. Russland weist die Vorwürfe zurück und hat seinerseits angekündigt, Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau auszuweisen.
Michael Götschenberg berichtete. Auschwitz gilt weltweit als das Symbol für den Holocaust, ein Mahnmal für alle deutschen BesucherInnen. Bislang waren allerdings erst zwei Bundeskanzler dort. Nach Helmut Schmidt und Helmut Kohl hat Angela Merkel das ehemalige nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager heute besucht, den Ort der deutschen Schuld. Und sie kam nicht mit leeren Händen, wie unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
Ganz in Schwarz gekleidet ging Angela Merkel zunächst durch das sogenannte Stammlager Auschwitz I, Seite an Seite mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Vor der sogenannten schwarzen Wand verharrte sie fast eine Minute schweigend, den Kopf gesenkt. An diesem Ort wurden tausende Gefangene durch Genickschüsse ermordet, die meisten von ihnen aus politischen Gründen. Der zweite Teil des Besuchs war dem Lager Auschwitz II oder Auschwitz-Birkenau gewidmet. Es wurde vor allem eingerichtet, um Juden zu töten, in Gaskammern. Mit rund 1 Million Menschenleben stellten sie die weitaus größte Opfergruppe in Auschwitz-Birkenau dar. Es falle ihr als deutsche Bundeskanzlerin schwer, in Auschwitz zu sprechen, erklärte Angela Merkel bei einem Festakt.
Ich empfinde tiefe Scham angesichts der barbarischen Verbrechen, die hier von Deutschen verübt wurden. Verbrechen, die die Grenzen alles Fassbaren überschreiten. Vor Entsetzen über das, was Frauen, Männern und Kindern an diesem Ort angetan wurde, muss man eigentlich verstummen. Denn welche Worte könnten der Trauer gerecht werden?
Dennoch müsse man sprechen, schon um der vielen namenlosen Opfer willen. Und Angela Merkel setzte auch einen deutlich politischen Akzent in ihrer Rede. Sie stellte den Holocaust in Bezug zu aktuellen Vorgängen.
Denn wir erleben einen besorgniserregenden Rassismus, eine zunehmende Intoleranz, eine Welle von Hassdelikten. Wir erleben einen Angriff auf die Grundwerte der liberalen Demokratie und einen gefährlichen Geschichtsrevisionismus im Dienste einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Besonders richten wir unser Augenmerk auf den Antisemitismus, der jüdisches Leben in Deutschland, in Europa und darüber hinaus bedroht.
Anlass für den Festakt und den Besuch war das 10-jährige Bestehen der Stiftung, die Restaurationsarbeiten auf dem ehemaligen Lagergelände, also der heutigen Gedenkstätte, mitfinanziert. Weitere 60 Millionen Euro wird Deutschland beisteuern, je zur Hälfte der Bund und die Länder. Der Direktor der Gedenkstätte, Piotr Zywinski, würdigte diesen Beitrag. Vor 2 Jahren haben wir Ihnen dargelegt, dass das derzeitige Vermögen der Stiftung nicht ausreicht, um die Gedenkstätte zu erhalten. Die Zeit hat gedrängt und Deutschland hat eine Antwort gegeben. Dafür bin ich tief dankbar. Wir machen das für unsere gemeinsame Zukunft. Auch in Auschwitz Überlebender kam zu Wort. Bogdan Bartnikowski erinnerte sich an das Gebäude, in dem der Festakt stattfand, die sarkastisch sogenannte Sauna. Dort wurden Gefangene, die nicht sofort getötet werden sollten, auf entwürdigende Weise gewaschen und desinfiziert. Es gab keine Seife und kein warmes Wasser. Wir konnten uns nicht abtrocknen. Wir wurden nach dem Abduschen in den nächsten Saal getrieben. Dort saßen wir nackt die ganze Nacht über. Ich weiß noch, dass ich damals einfach nur in der Nähe meiner Mutter bleiben wollte. Auch die Mutter von Bogdan Bartnikowski überlebte das Vernichtungslager. Die polnischen Medien berichteten unmittelbar nach Merkels Rede vor allem über ihr Bekenntnis zur deutschen Verantwortung für das Vernichtungslager und für den Holocaust. Denn besonders regierungsnahe Medien in Polen werfen Deutschland vor, es wolle seine Schuld relativieren, indem es auf die Kollaboration auch von ethnischen Polen verweise.
Florian Kellermann berichtete. Und seine Meinung zum Besuch der Kanzlerin in Auschwitz, also welches Signal sie dort gesendet hat, das können Sie ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk hören in unseren Kommentaren. Emmanuel Macron ist bei weitem nicht der erste französische Präsident, der die Wut der Massen auf sich zieht, weil er das Rentensystem reformieren will. Viele trauen ihm nicht zu, dass er es gerechter, transparenter, einfacher gestalten wird. Und so treibt er auch heute wieder Hunderttausende auf die Straße und in den Ausstand. Schon den zweiten Tag in Folge legen die Massenproteste der mächtigen Gewerkschaften das öffentliche Leben im Land lahm und erhöhen damit den Druck auf den französischen Präsidenten. Denn das Nein zur Reform, das ist längst auch zu einem Nein zu Macron geworden. Sabine Wachs berichtet aus Berlin.
Nach dem schwarzen Donnerstag nun also der schwarze Freitag. Auch heute mussten tausende Menschen in Frankreich nach Alternativen für den Weg zur Arbeit oder für den Trip ins Wochenende suchen. An Bahnhöfen im ganzen Land ging so gut wie nichts. Rund 90% der Fernzüge und gut 70% der Regionalzüge fielen aus. Viele Flugzeuge blieben am Boden. Die Lösung für viele Reisende sind die Fernbusse. Ich sollte morgen eigentlich den Flieger nehmen, aber der fällt aus. Jetzt fahre ich halt mit dem Bus nach Italien. Unser Zug wurde in letzter Minute gestrichen, wir müssen aber heute noch los, also nehmen wir den Bus. Erzählen diese Reisenden am Pariser Fernbahnhof Bercy. Auch viele Eltern guckten heute in die Röhre, Schulen im ganzen Land blieben geschlossen, in den meisten Fällen konnte nicht einmal eine Betreuung der Kinder sichergestellt werden. C'est la galère, sagen viele Franzosen, es ist eine einzige Plackerei und es könnte noch Tage so weitergehen, sagt Catherine Perret, Sprecherin der kommunistischen Gewerkschaft CGT. Auch am Wochenende werden die Bus- und Bahnfahrer und die Zugführer weiter streiken, ebenso am Montag. Und am Dienstag treffen wir uns alle auf den Straßen zu einem neuen Demonstrations- und Streiktag, branchenübergreifend, generationenübergreifend und natürlich auch gewerkschaftsübergreifend. Die Gewerkschaften sind nach dem ersten Streik und Demontag am Donnerstag fest entschlossen, weiterzumachen. Dass mehr als 800.000 Menschen auf den Straßen waren, feiern sie als ersten Sieg im Kräftemessen mit der Regierung. Nun gilt es für sie, den Druck weiter zu erhöhen, bevor Premierminister Philippe am Mittwoch die Details der Rentenpläne vorstellt. Philippe äußerte am Nachmittag Verständnis für die Streikenden, erklärte in einer Ansprache an die Bevölkerung allerdings, dass die Regierung an dem Plan, die 42 Rentenkassen zu vereinheitlichen, festhalten wird. Vor allem in Richtung der Eisenbahner und andere Berufsgruppen, die aktuell von den Sonderkassen profitieren, sagte Philippe.
La très grande diversité des régimes actuels.
Das aktuelle System mit seinen 42 Kassen ist nicht mehr tragbar. Alle wissen, dass sie irgendwann auch ihre Spezialkassen aufgeben müssen. Alle wissen, dass wir ein bisschen länger arbeiten müssen. Ich sage nicht, dass das jetzt Jubelstürme auslöst, aber es ist das, was auch in allen anderen Ländern passiert, die mit Frankreich vergleichbar sind.
Dans tous les autres pays comparables à la France.
Allerdings eröffnete der Premier auch Verhandlungsspielraum. Ab wann und für wen das reformierte System gelte, will er am Mittwoch bekannt geben. Am Montag sind Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter noch einmal an den Verhandlungstisch geladen. Die Gewerkschaften haben bereits angekündigt, nicht über die Vereinheitlichung der Rentenkassen verhandeln zu wollen. Entschlossen sind aber nicht nur sie, auch der Regierungschef hat heute einmal mehr gezeigt, dass er nicht vorhat, sich in die Knie zwingen zu lassen und die Reform im Kern zu kippen.
Frankreich im Streik und kein Ende in Sicht. Informationen von Sabine Wachs waren das in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt 18.28 Uhr. Der Hype um Greta Thunberg hat auch den Klimagipfel in Madrid erreicht, beziehungsweise die Schwedin höchstpersönlich ist dort heute Morgen angekommen. Dort, wo seit einer Woche fast alle Regierungen der Welt darüber beraten, wie die Erderwärmung doch noch gestoppt werden könnte. In diesem Jahr sind so viele junge Aktivisten dabei wie bei keinem Gipfel dieser Art bisher, um sich dafür einzusetzen, dass das Thema viel ehrgeiziger angegangen wird. Eben genau wie Greta und die Fridays for Future-Bewegung draußen, die seit 18 Uhr in einer Großdemo durch die Straßen von Madrid zieht. Wie das die Klimakonferenz prägt, berichtet Georg Ehring.
Riesenaufmerksamkeit für Greta Thunberg. Die schwedische Schülerin und Klimaschützerin kam heute Vormittag in Madrid an. Abgeschirmt von Sicherheitskräften überquerte sie das Messegelände, auf dem der Gipfel stattfindet. Medienvertreter drängten sich um sie. Sie warteten freilich vergebens auf ein Statement der Schülerin, die die Schulstreiks für das Klima ins Leben gerufen hat. Doch an Aufrufen aus der jungen Generation mangelt es nicht bei der Konferenz.
We are the last generation.
Wir sind die letzte Generation, die dazu beitragen kann, dass der Klimawandel gestoppt wird. Für uns ist der Klimawandel nicht mehr nur eine Theorie, er ist unsere neue Realität. Er betrifft unser Leben, unsere Küstengemeinden, unsere Ökosysteme und sogar unsere Wirtschaft. René Baptiste aus Grenada wird eine von vermutlich Hunderttausenden überwiegend jungen Leuten sein, die in Madrid auf die Straße gehen. Die Fridays for Future haben sich dazu mit vielen Umweltverbänden zusammengeschlossen, die bei der Klimakonferenz präsent sind. Der Gipfel selbst hat in der ersten Woche noch keine zählbaren Ergebnisse präsentiert. Die Unterhändler auf Beamtenebene haben leicht lösbare Fragen vom Tisch geräumt und die entscheidenden Punkte übersichtlich zusammengefasst. Wichtig dabei der grenzüberschreitende Handel mit Klimagasen. Industrieländer, die im eigenen Land zu wenig erreichen, können durch Finanzierung von Projekten anderswo ihr Klimakonto aufbessern. Viele Klimaschützer befürchten, dass hier Schlupflöcher geschaffen werden, etwa durch Doppelzählung von Projekten. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Industrieländer nicht einfach Projekte finanzieren, die ohnehin geplant waren. Dann würden sie nur in der Theorie die Emissionen sinken lassen. Mancher Umweltverband würde den Emissionshandel am liebsten komplett stoppen, so die Organisation Corporate Accountability für die Sriram, Madhusudanan spricht. Es gibt keinen Raum für Handelssysteme, die nur die weitere Nutzung fossiler Energiequellen ermöglichen sollen. Solche Systeme verlängern nur die Zeit, in der die großen Umweltverschmutzer ihre Gewinne machen können und bringen die Welt weiter auf den Weg in die Klimakatastrophe mit Tod, Massenmigration, dem Verlust von Ökosystemen und mehr. Ein heißes Eisen ist auch die Kompensation von durch die Erderwärmung verursachten Schäden und Verlusten in Entwicklungsländern durch Industrie. Länder. Auch hier sind die Fronten verhärtet. Der vom Untergang bedrohte pazifische Inselstaat Vanuatu denkt zusammen mit anderen Staaten über eine formelle Klage in dieser Sache nach. Auch dies wurde in Madrid bekannt. Die alles entscheidende Frage im Klimaschutz ist jedoch die, wie schnell der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt werden kann. Dazu wird es in Madrid keine Beschlüsse geben, denn hierüber soll die nächste Konferenz im Jahr 2020 im schottischen Glasgow entscheiden.
Greta Thunberg kommt zur Großdemo in Madrid und Georg Ehring hat Zwischenbilanz gezogen zur Klimakonferenz dort. Mehr Härte, mehr Strafen. So könnte die Überschrift lauten für das, worauf sich die Innenminister von Bund und Ländern in den vergangenen 3 Tagen bei ihrem Herbsttreffen geeinigt haben. Da geht es um härtere Strafen für Kindesmissbrauch, härtere Strafen für Randalierer bei Fußballspielen, um einen stärkeren Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, auch im digitalen Raum. Und auch ein besonders kontrovers diskutiertes Thema stand auf dieser langen Liste. Flüchtlinge sollen auch im kommenden halben Jahr nicht nach Syrien abgeschoben werden dürfen. Zu gefährlich. So die Einschätzung weiterhin. Wohl aber nicht zu gefährlich für Straftäter und für sogenannte Gefährder. Denn da soll für die Zukunft möglich sein, sie abzuschieben, wenn es nach den Innenministern geht. Der Gegenwind, der ist aber heftig, wie Anna Grusnik berichtet.
3 Tage Sitzungen, Fotos, Kamingespräch und Abendessen. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich in Lübeck ausgetauscht und darauf verständigt, noch enger zusammenarbeiten zu wollen. Der gastgebende Innenminister Hans-Joachim Grote aus Schleswig-Holstein sprach von einem positiven Signal, das von der Lübecker Konferenz ausgeht.
Bei den entscheidenden Sicherheitsthemen, die wir haben, ist es eigentlich völlig unabhängig von Parteizugehörigkeit oder auch von Ländergrenzen wichtig, dass wir eben eine große Einigkeit haben, ob es das Thema Rechtsextremismus, Kindesmissbrauch, Clankriminalität sind. Wir werden es nur lösen, wenn wir über die Ländergrenzen hinweg uns gemeinsam verständigen.
Bundesinnenminister Seehofer betonte, er sei sehr froh, dass es vor allem bei den Themen Rechtsextremismus und Antisemitismus eine totale Übereinstimmung der Innenminister gibt. Er sprach von einer hohen Bedrohungslage durch Rechtsextremismus.
Wenn Sie bei den NSU-Morden beginnen, dann die Fortsetzung durch den Amoklauf in München mit 9 Toten, der Mord an Lübcke und das Attentat in Halle. Das ist schon eine Blutspur des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Verfassungsschutzämter sollen auch personell gestärkt werden, um ein umfassendes Lagebild zur Früherkennung von extremistischen Bestrebungen zu erhalten. Polizei und Verfassungsschutz wollen enger zusammenarbeiten. Das Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz sei kein Kooperationsverbot, so die Innenminister. Außerdem soll die Präsenz der Sicherheitsbehörden im Netz verstärkt werden, um Straftaten frühzeitig erkennen zu können.
Das ist eigentlich ein großer Ertrag, dass alle Ebenen massiv in der Umsetzung sind. Ich danke dem Deutschen Bundestag, dass er insgesamt für das Bundesamt für Verfassungsschutz und für das Bundeskriminalamt 550 Stellen zur Verfügung gestellt hat. Wir nehmen nicht woanders Personen weg, um beim Rechtsextremismus stärker aktiv sein zu können, sondern das ist ein Add-on.
Einig sind sich die Innenminister darüber, dass der geltende Abschiebestopp für Syrien um weitere 6 Monate verlängert wird. Grundsätzlich will man künftig Schwerstkriminelle nach Syrien abschieben können. Zunächst müssten dafür aber die Voraussetzungen geschaffen werden.
Und dann gibt es einen Prüfauftrag oder eine Forderung an die Bundesregierung, ob für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Straftäter, Vorkehrungen getroffen werden können, dass die dann abgeschoben werden können. Das bedarf verschiedener Konsultationen und es ist, glaube ich, ein sehr verantwortlicher Beschluss, dass die Innenminister nicht sagen, das wird erfolgen, sondern dass sie den Auftrag an die Bundesregierung erteilen, diese Sachverhalte so abzuklären. So ist der Beschluss formuliert.
Begleitet wurde die 3-tägige Innenministerkonferenz von einem großen Sicherheitsaufgebot. Rund 1500 Beamte waren in Lübeck im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.
Syrien ist also zu gefährlich für Flüchtlinge, nicht aber für Gefährder, sorgt für reichlich Kritik und ist auch Thema in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Ein PISA-Schock waren die Ergebnisse in diesem Jahr nicht, auch wenn deutsche SchülerInnen bestenfalls mittelmäßig abgeschnitten haben und schulische Erfolge immer noch sehr stark vom familiären Hintergrund abhängen oder eben auch vom Bundesland, in dem man zur Schule geht. Um die Qualitätsstandards anzugleichen, vergleichbarer zu machen, sollte eigentlich ein Expertengremium ins Leben gerufen werden, der sogenannte Nationale Bildungsrat. So steht es auch schon im Koalitionsvertrag. Daraus wird jetzt aber nichts, zumindest nicht ganz so wie geplant, gescheitert an zu vielen Widerständen. Dafür haben sich die Kultusminister der Bundesländer bei ihrer Konferenz in Berlin darauf geeinigt, einen Beirat zu gründen, ohne den Bund. Wie das im Einzelnen aussehen soll, haben sie heute Mittag vorgestellt. Christiane Habermals berichtet.
Ja, es soll einen nationalen Bildungsrat geben, aber der Bund soll darin nur noch am Katzentisch sitzen. Darauf verständigten sich die 16 Kultusminister der Länder bei ihrem letzten Treffen in diesem Jahr in Berlin. Um den Bildungsrat hatte es zuletzt heftigen Streit gegeben, nachdem Bayern und Baden-Württemberg nach monatelangen Verhandlungen aus dem Projekt ausgestiegen waren. Sie argumentierten, der Bund könnte darüber in die Bildungshoheit der Länder eingreifen wollen. Das Gremium, das von der Großen Koalition beschlossen worden war, sollte für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Flickenteppich der Schulsysteme sorgen. Jetzt wollen die Länder es alleine machen, ohne den Bund. Es solle ein Gremium geschaffen werden, das die langen Linien in der Bildungspolitik ziehen solle, Kontinuität in die Beratungen bringe und wissenschaftliche Expertise einbringe, erklärte der hessische Kultusminister und turnusmäßig amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz heute in Berlin.
Das ist die Aufgabenstellung, die hätte dieser nationale Bildungsrat gehabt. Die soll auch das neue Gremium, das wir jetzt als Kultusministerkonferenz einrichten wollen und werden, soll das auch entsprechend haben. Und wir haben uns alle 16 Länder auch dazu verpflichtet, zu sagen, ja, wir glauben, dass ein solches Gremium uns weiterbringt. Wir wollen das durchführen, aber wir wollen eben diese politische Debatte dieses Jahres, die im Wesentlichen auf Friktionen zwischen Bund und Ländern hinauslief, die wollen wir an dieser Stelle ausklammern.
Ausgeklammert wird auch weitgehend die Beteiligung von Vertretern des Bundes. Die sollen jetzt nur noch bei gemeinsamen Fragestellungen mit herangezogen werden. Satisfaktionsfähig ist dieses Beratungsgremium damit auch für Lorz Parteifreundin Susanne Eisenmann, CDU-Kultusministerin von Baden-Württemberg.
Weil es eben nicht richtig ist, dass Berlin Vorgaben macht und die 16 Bundesländer, die Zuständigkeit haben, diese dann umsetzen sollen. Ich glaube nicht, dass etwas besser wird, wenn es zwingend aus Berlin kommt. Da gibt es durchaus Beispiele. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, dass Berlin zuständig ist für die Schule in Neukölln und für die Schule im Allgäu.
Dass der Bund über den Nationalen Bildungsrat in die Länderkompetenzen eingreifen wolle, das hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mehrfach zurückgewiesen. Heute hielt sie sich mit Kritik am Ausschluss des Bundes zurück. In einer ersten Reaktion erklärte die CDU-Politikerin,
dass wir weiter die Hand reichen werden, um wirklich die Verzahnung unserer verschiedenen Bildungsinstitutionen hinzubekommen. Ich bin froh, dass die Länder eben auch diesen Druck an dieser Stelle jetzt sehen, dass da wirklich auch was passieren muss.
Außerdem streben die Länder für das kommende Jahr den Abschluss eines Staatsvertrags oder einer Ländervereinbarung an, mit dem sie ihre Zusammenarbeit in Bildungsfragen auf eine neue Grundlage stellen wollen. Die Kultusminister gaben außerdem ihre neuen Berechnungen zum Lehrerbedarf für die nächsten 10 Jahre bekannt. Danach sind weiter Engpässe an Berufsschulen und in der Sekundarstufe 1 zu erwarten. An den Grundschulen prognostizierten die Kultusminister bis 2023 eine massive Lücke von insgesamt rund 12.400 Lehrern. Erst ab 2024 werde sich die Situation entspannen. Bei den Gymnasiallehrern ist dagegen sogar mit einem deutschlandweiten Überangebot zu rechnen.
Christiane Habermals berichtete aus Berlin. Das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Sarah Zerback, danke Ihnen fürs Hören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.